anders, als du glaubst.
Hallo, I'm Nasrin Bani Asadi.
Und ich bin Annette Böckler.
Und ich bin Cordula Holz. Und wir drei, meine beiden Kolleginnen und ich, wir waren kürzlich auf einer großen internationalen Konferenz in der Nähe von Bonn. Und da ging es um die besondere Beziehung zwischen Judentum, Christentum und Islam. Das war eine erste Konferenz von vielen großen Konferenzen, die folgen sollen, in denen es um die komparative Theologie in Europa geht. Da gibt es ja inzwischen mehrere Zentren in Paderborn, in Bonn, in Löwen und in Edinburgh. Und auf dieser Konferenz waren jetzt aber auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von der ganzen Welt, also auch aus den USA. Aber es ging eben um die besondere Beziehung der abrahamischen Religionen, weil die komparative Theologie in Europa vor allem oder einen großen Schwerpunkt hat auf dem Dialog zwischen diesen drei Religionen. Und die drei Religionen haben ja auch eine besondere Beziehung durch ihre Geschichte, durch ihre heiligen Schriften, durch ihre Kulturräume, wo sie entstanden sind. Und ja, wir wollen gerne mit euch oder euch erzählen, was uns so sehr begeistert hat an dieser Konferenz. Wie war das denn bei euch beiden? Was waren so eure Highlights auf der Konferenz?
Also ich fand interessant einen Vortrag über, also der hieß irgendwie der alte und der neue hermeneutische Jude in der katholischen Theologie. Und ich fand den Begriff hermeneutischer Jude unheimlich hilfreich. Also Hermeneutik ist ja, wenn man Textverständnis, ne? Also wie verstehe ich einen Text? Also der hermeneutische Jude ist praktisch der, den man aus einem Text kennt. Und der Vortragende, der hat konkret gesagt, also es ging in dem Vortrag um die Sicht der katholischen Kirche vor und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und er hat gesagt, vor dem Zweiten Vatikanum, da war dieser hermeneutische Jude der, der Gott getötet hat. Also Jesus ist ja Gott, und wenn Juden Jesus töten, ne, ist er dann wurde Gott getötet, und deshalb sind Juden auch zu Recht schwer bestraft und so weiter und so weiter. So, das war so diese alte Textsicht, ne? Und seit dem Zweiten Vatikanum gibt's jetzt neuen hermeneutischen Juden, wo man dann sich klar macht, Judentum und Christentum sind miteinander verbunden und es waren nicht alle Juden schuld am Tod Jesu und der Bund mit Israel ist nicht gebrochen und so weiter und so weiter. Was ich spannend fand, ist der Begriff, weil ich habe den Eindruck, dass wenn ich Leuten begegne, also ich mache ja viel interreligiösen Dialog, und ich habe ganz oft den Eindruck, die Leute begegnen mir als einer hermeneutischen Jüdin. Das heißt, die Leute haben so viel schon Wissen von irgendwelchen Texten oder heutzutage auch von Medien, ne, Nachrichten, Fernsehsendungen und so, und dass ich erstmal irgendwie was, dass man sagt, nein, so ist es eigentlich gar nicht, wie sie jetzt denken, dass ich bin. Ja, also ich fand diesen Begriff, ja, dass man irgendwie sich klar macht, es gibt hermeneutische Juden und echte Juden. Und dann hat er in dem Vortrag auch nochmal unterschieden zwischen biblischen Juden. Ja, also es ist auch nicht so, dass Jüdinnen und Juden heute das sogenannte Alte Testament leben oder so. Ist auch so eine Texterkenntnis, die gar nicht real ist. Also er hat nochmal unterschieden zwischen biblischen Juden und rabbinischen Juden. Aber wie gesagt, dieser Begriff hermeneutischer Jude, fand ich, war augenöffnend.
Erklär noch mal kurz, also der hermeneutische Jude wäre dann der im Buch begegnet, wenn ich sozusagen aus dem Buch etwas von einem Juden geschrieben lese, und im Unterschied dazu wäre eine Begegnung mit dir die Begegnung mit einer echten Jüdin, ne, dass das der Unterschied ist.
Mhm. Naja, also du hast ja zum Beispiel, das Neue Testament erwähnt ja ganz viele Wörter, die im Judentum vorkommen. Ja, also da wird ja Schabbat erwähnt, Pessach wird erwähnt, ich glaube sogar Sukkot, das Laubhüttenfest wird, glaube ich, auch erwähnt. Und zum Beispiel vor allen Dingen Schabbat, ne? Das kennen Leute aus dem Neuen Testament. Das hat aber nichts damit zu tun, was Schabbat heute ist. Oder zum Beispiel von Paulus, der ja sehr gegen das Judentum spricht, ne? Also dann hast du irgendwie so gesetzlich und
könnte man meinen,
so,
ne, oder, dass er wirklich das Judentum da abwerten würde, ne? Das ist die
Frage. Das ist natürlich auch eine Sicht,
wie man das liest,
ne, von Paulus seiner Zeit. Ich weiß nicht, wen er das also vor sich hatte. Und wir gehen ja innerjüdisch so auch zum Teil hart miteinander. Also wir reden ja Tacheles, ne? Aber so, da hast du eine Sicht in einer heiligen Schrift über Jüdinnen und Juden. Und die Leute machen sich, glaube ich, nicht klar, dass das die Sicht von vor 2000 Jahren ist.
Ja, sehr interessant. Genau, als Muslimin war das auch für mich sehr spannend, in derselben Tagung mit echten Juden und nicht den hermeneutischen Juden auch mit vielfältigen Meinungen ins Gespräch zu kommen. Für mich persönlich war es wichtig, als Beobachter, also als dritte Person, die den jüdisch-christlichen Dialog beobachtete, dabei zu sein. Das war lehrreich zu sehen, wie manche Lesarten der Bibel aus christlicher Perspektive bei Juden Irritation auslösen können. Denn sie können oft aus einem nicht ausreichenden Verständnis von der jüdischen Selbstverständnis stammen. Diese Momente der Irritation in der Tagung haben unseren Austausch jedoch bereichert und führten letztlich zu wertvollen Momenten der Reflexion.
Kannst du ein Beispiel nennen? Also wo war für dich so ein Moment, wo du gedacht hast, so, oh, da scheinen irgendwie Christen und Juden sich misszuverstehen und wo du das, ja.
Ja, ich habe den Punkt von einem jüdischen Referenten in der Tagung zum Beispiel sehr bemerkenswert gefunden. Der sagte, dass jede Rede von der Eschatologie und der Messias-Hoffnung im Rahmen des jüdischen Denkens ohne die Betrachtung des jüdischen Lebens und Denkens in der islamischen Welt unvollständig wäre. Also die Juden, die lange Zeit in den arabischen Ländern lebten, haben sich natürlich mit dem eschatologischen Gedanke der Muslime auseinandergesetzt und das hat sie beeinflusst. Und genau diesen Aspekt von der jüdischen Selbstwahrnehmung finde ich sehr selten betrachtet in dem christlichen Zugang zu Israel-Theologie, zumindest in Deutschland.
Genau, das war auch so ein Beispiel von, wo der hermeneutische Jude plötzlich auftauchte. Ja, dass es einen Vortrag gab über Messias oder wo war nicht das Thema des Vortrags, aber da kam vor Messias-Erwartung und als ob Juden auf den Messias warten würden und Christen ja schon wüssten, wer er ist, also irgendwie so. Da hat dieser andere jüdische Referent zum Beispiel klar gemacht, dass es im Christentum immer um Heil geht, wenn es um den Messias geht. Und im Judentum nicht. Da geht es um Gerechtigkeit und überhaupt ist der Messias als Person jetzt nicht so wichtig. Also selbst aus der orthodoxen Position war im Grunde mehr, dass das Kommen und die Gerechtigkeit und in der liberalen Position ist sowieso auch die Zeit wichtiger und so, ne? Also, aber da war mal so ein Beispiel, wo Christen dachten, Messias ist ja eine jüdische Vorstellung, also müssen Juden ja diese Vorstellung haben. Und dann merkst du plötzlich so, die ist erstmal sehr komplex und verschieden und vielfältig, oder?
Vielleicht, ja, ich glaube, damit können Christen nicht so gut leben. Erstmal, dass eine andere Religion nicht das Heil in den Mittelpunkt stellt, weil sie sich von ihrem Glauben her eigentlich nicht vorstellen können, dass es was anderes Wichtiges gibt. Es geht eben um das Heil im Christentum. Und dann ist es auch schwierig, wenn die Messias-Erwartung in der eigenen Religion so im Mittelpunkt steht, dass es dann vielleicht im Judentum nicht das wichtigste Thema oder ein Thema ist, was sehr, sehr umstritten ist oder wo sehr unterschiedliche Meinungen gleichzeitig bestehen dürfen. Die einen dürfen sagen, wir glauben nicht, dass der Messias kommt, und die anderen dürfen sagen, ja, aber die Messias-Hoffnung ist bei uns ganz anders als im Christentum. Entweder wird ein Messias erwartet, der in der Zeit kommt und nicht im Jenseits, oder es wird, die Betonung mehr in der Zeit oder es wird betont, dass es um eine messianische Zeit geht. Ne? Das hatte ich von dir, Annette, auch schon mal gehört, dass es weniger um eine Person und Rettergestalt geht. Also ich will nur andeuten, ohne da weiter einzusteigen, es gibt so unterschiedliche Messias-Hoffnungen und damit tun sich Christen sehr schwer, weil man ja schnell hofft, dass dann im Judentum doch irgendwie eine ähnliche Hoffnung da ist. Und das merkte man in einem Vortrag, dass das sehr schwer auszuhalten ist, aus christlicher Sicht.
Ja, und was ich spannend fand, ist, dass eben dieser eine Vortragende sagte, dass da auch eine muslimische Einfluss auf die Rede vom Messias ist, weil ich hatte bis jetzt auch nur gehört, also zum Beispiel ein Bekannter von mir, ein Rabbiner in England hat mal gesagt, wir würden gar nicht ständig über den Messias reden im Judentum, wenn wir nicht von Christen ständig danach gefragt werden würden, der würde sonst so gar nicht so eine Rolle spielen, ne? Und ich glaube, da ist generell also eben dass es Messias im Islam gibt, war mir jetzt zum Beispiel auch nicht so klar. Aber was mir natürlich klar ist als Jüdin, dass das meiste, was es an jüdischem Leben und Recht und Liturgie gibt, ist im islamischen Kulturkreis entstanden. Ne? Also der babylonische Talmud war Kalifat von Bagdad. Der masoretische Text, also dass wir einen Bibeltext haben mit Vokalen und Musikzeichen, der Koran hat eher vokalisiert und das wurde dann übernommen, damals im 8., 9. Jahrhundert. Die Kodizes entstanden in Al-Andalus, das ist das islamische Europa, ne, Spanien, unter islamischer Kultur. Mystik im Osmanischen Reich. Also sehr, sehr klar. Und deshalb ist zum Beispiel das Leben von Juden und Muslimen sehr viel ähnlicher als das Leben von Juden und Christen. Ich habe den Eindruck, oft denken Christen, weil sie einen Teil der Texte teilen, also weil ja das christliche Alte Testament ist im Grunde auch die jüdische Heilige Schrift, dass man da jetzt dann Gemeinsamkeiten hätte. Aber man darf dann nicht vergessen, da gibt es 2000 Jahre Interpretationsgeschichte, die zum Teil in islamischen Ländern stattfand. Ja, also die Kommentatoren lebten in Spanien und im Osmanischen Reich und so, ne?
Nur als kleine Erklärung wollte ich sagen, dass die Idee von der Räte am Ende der Zeit ist mit der Idee von Mahdi, das heißt derjenige, der führt, in Verbindung. Obwohl diese keine Rede von Mahdi im Koran auftaucht, gibt es in der Überlieferung diese Idee und also mit dieser eschatologischen Gedanken meinte ich eigentlich diese Rede von Mahdi in der islamischen Welt. Mhm. Ja, nur als Erklärung. Mhm.
Und Mahdi wäre dann das so eine Figur wie der Messias?
Mit dem Messias ist eigentlich Jesus Christus gemeint im Koran, wo diesen Name, also Masih ist auf Arabisch, wenn das auftaucht, das eigentlich ein Verweis auf Jesus Christus ist. Aber darüber müssen wir nochmal eine Episode vielleicht aufnehmen. Ja.
Die Messias-Rede im Koran, genau, das wird ja dann nicht so verstanden, wie Christen das verstehen. Ne? Das wäre jetzt auch zu schnell gefolgert. Ja, die Muslime, die denken, dass Jesus Christus der Messias ist, ich glaube, so würden das Muslime eben nicht verstehen, ne? So wie Christen Messias Jesus als Messias verstehen.
Ja, wir kamen darauf, weil wir über Momente der Irritation geredet haben. Genau. Ne? Dass im Grunde dieser Dialog zwischen Religionen, Dialog ist ja ein Dialog zwischen zwei Partnern und dann hast du aber einen dritten, der dann auch mit dabei ist. Und dann kommen da plötzlich drei Leute ins Spiel. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie.
Ich erlebe das als sehr wertvoll, dass jetzt nicht zum Beispiel Annette und ich, wir beide uns in unserer Theologie einigen. Wir denken beide das und das in unseren Theologien und haben lange miteinander gesprochen und sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen, dass wir uns in einem Verständnis von einem Aspekt sehr einig sind, sondern dass dann auch noch eine dritte Person dabei ist, die dann sagen kann, wie eben jetzt in unserem Fall Nasrin als Muslima, stopp, ich sehe das aus unserer Perspektive nochmal ganz anders. Habt ihr das und das bedacht? Also da nochmal so eine Art Kontrollinstanz zu haben oder dass man sich eben nicht, dass man keine Probleme stilllegt, wo sie eigentlich nicht stillgelegt werden sollten. So, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man immer nochmal eine dritte Instanz hat, die dann ein Korrektiv ist, zumal. Kontrollinstanz klingt sehr kontrollierend, aber so, dass man nochmal jemanden hat, der dazwischen stört und sagt, nee, ihr seid euch da schon zu einig, habt ihr auch das und das bedacht? Und meintest du das, Nasrin, als du davon gesprochen hast, dass eine dritte Person ganz gut, also dass du als Muslima in diesem jüdisch-christlichen Dialog zugehört hast und auch lernen durftest, hast du dich da auch so erfahren als dritte Instanz?
Ich glaube, dass was eigentlich unser jüdischer Kollege gemeint hat, kann sehr gut mit diesem Position von der dritten Instanz zusammengedacht werden. Also ich vielleicht selbst in diesem Moment nur als Lernende erlebt habe, weil ja, das war sehr instruktiv für mich. Aber ich finde seinen Punkt auch wichtig, dass auch die muslimische Perspektive hier als der dritte Instanz irgendwie funktionieren kann.
Ich finde das übrigens irre wichtig, weil meine Erfahrung ist, dass die Leute, die auch Dialog mit Muslimen führen, mit denen ist viel angenehmer, einen Dialog zu führen. Also wenn zum Beispiel Christen nicht den Dialog mit Muslimen kennen, sondern nur den jüdisch-christlichen Dialog, dann kommt es mir manchmal so vor, als es hat jemand mal gesagt, interreligiöser Dialog ist eine Form von theologischem Narzissmus. Also, ne, als ob Christen mich brauchen, um ihr Christentum besser zu verstehen. Und sobald das ein Dreiergespräch wird oder auch mehr, also wir hatten in der Konferenz ja auch jemand Dialog mit Hinduismus und Buddhismus und so, das, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Aber sobald das breiter wird und ich merke, es geht im Grunde nicht, ich führe den Dialog nicht drum, um mich zu verstehen, sondern weil ich neugierig auf den anderen bin, weil ich entdecken will. Und dann hat es vielleicht auch so einen Nebeneffekt, dass ich merke, oh, dem ist was wichtig, das ist mir nicht wichtig. Aber ich werde da nicht instrumentalisiert.
Genau, in der Tagung war auch diese wichtige Frage, dass ob man den anderen instrumentalisieren kann, um etwas für die eigene Theologie zu lernen. Und also die Antwort auf diese Frage habe ich ein bisschen weiter nachgedacht, weil die Antwort war, naja, warum nicht, das ist eine gegenseitige Instrumentalisierung und so, also das heißt, dass das ist nicht einseitig, also die anderen können auch zum Beispiel meine Religion nutzen, um das was zu lernen.
Das war aber eine Person, die kam aus den USA und ich glaube, dass man da auch sehen muss, dass in den USA leben zum Beispiel die meisten Jüdinnen und Juden. Und dann die zweitmeisten leben in Israel. Und diese Jüdinnen und Juden in den USA, die sind auf bestimmte Städte konzentriert. Ich meine, das sind irgendwie so 12 Großstädte, aber behaftet mich da nicht drauf, ja. Aber da ist eine Präsenz. Also wenn du in San Francisco, in Los Angeles, in New York, in Boston bist, Washington, also da sind jüdische Gemeinschaften seit dem 19. Jahrhundert oder so gewachsene, selbstbewusste und stark die Mehrheit. Und da kann, wenn dann eine Christin sagt, ja, ich instrumentalisiere, ja, dann können die anderen auch sagen, ja, wir instrumentalisieren sie auch. Das ist aber in Europa anders. Mhm. Also wenn du ja in die paar jüdischen Leute, die zum Beispiel in Bonn leben, also die kann man mit der Lupe suchen. Es gibt übrigens mehr Buddhisten in Deutschland als Juden. Ich glaube, das sind sich die Leute gar nicht so drüber bewusst. Und wenn dann zum Beispiel das Erzbistum Köln diese paar Leutchen irgendwie instrumentalisiert, das geht halt nicht. Das ist ein Missverhältnis, was schon allein die Mehrheitsgesellschaften und Machtverhältnisse sind ganz anders in Europa als in den USA. Also ich glaube deshalb diese flapsige Antwort, naja, natürlich instrumentalisieren wir, wenn wir Dialog führen, empfand ich als sehr amerikanisch.
Genau, und deswegen denke ich, dass in dem europäischen Kontext das Wichtigste ist, dass die Basis von komparativer Theologie zuerst Freundschaft sein. Also es geht nur um Freundschaft und gegenseitige Kennenlernen und genau und gemeinsam was zu lernen. Also die Basis von der interreligiösen Dialog ist Freundschaft und danach kommt voneinander und miteinander lernen. Das finde ich eigentlich vielleicht praktischer im europäischen Kontext. Was meint ihr?
Gefällt mir auch, weil dann führst du auch nicht den Dialog zu einem Zweck. Ja, also das heißt, ich treffe jetzt nicht, ich meine, ich treffe sowieso keinen von euch, um irgendwas übers Judentum zu lernen. Aber ich treffe nicht um zu, sondern ihr seid zufällig meine Kollegen. Und oh, ihr habt andere Traditionen und wie spannend, erzähl mal, ja, so ich merke irgendwie, ich frag dich, warum machst du das so oder und das finde ich schön, dass wir dann auch offen einander, ne, wir haben Fragen aneinander und erklären uns und dabei lernen wir. Und das ist eigentlich, und das ist ein Aspekt, wir lernen auch alles mögliche andere, ja, wir machen ja auch andere Dinge zusammen. Aber dass dann im Grunde dieses interreligiöse Lernen einfach eine ganz normale Sache von Beziehung ist.
Also ich gebe zu, dass mir das Lernen schon sehr wichtig ist. Vielleicht ist das auch eine Frage von Machtverhältnissen, wie wir da hier in Europa, dass man als Christ denkt, jetzt müsste man von den anderen lernen. Aber ich möchte auf keinen Fall instrumentalisieren. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Da geht's mehr darum, dass ich einfach erfahren habe, ich lerne so, bin so bereichert, um es mal nicht lernen zu nennen, ich bin so bereichert aus dem Dialog und dadurch entwickelt sich meine Theologie einfach so toll, anders als wenn ich nur im Christlichen spreche und nur mit Christendialog führe, dass ich davon sozusagen nicht absehen will, von dieser Bereicherung, die ich erlebe. Aber ich mache natürlich Dialog nicht um zu oder möchte ihn nicht machen, um zu, möchte nicht instrumentalisieren, aber ich kann nicht ausschließen, dass es mir ab und zu mal passiert. Dann bin ich froh um diesen Hinweis, dass man sich so fühlt oder dass man den anderen nur benutzt, um die eigene Theologie weiterzuentwickeln. Das ist ja schon der Anfang.
Ne? Also ich habe zum Beispiel mal in einem Schulbuch gelesen, wo dann stand, bitte mach einen Juden in deiner Gegend ausfindig oder so. Ich denke, du liebe Güte, ich sehe schon die ganzen Schulen des Bundeslandes hier auf der Matte stehen. Ne?
Ja, man also, muss immer gucken, doch, wo sagt du, man
warum,
das, ne? Mit wem?
Warum? Ja, und auch warum begegne ich jemand anders? Ja. Also will ich jetzt Nasrin begegnen, weil sie ist ja Muslimin und das ist ja jetzt super spannend und das wollte ich schon immer mal irgendwie so, ne? Oder begegne ich Nasrin, weil ich denke, oh, interessanter Mensch, sitzt im Büro neben mir, wer ist das eigentlich? Und also habe ich eigentlich ein echtes, ich meine, da kann man genauso dieses Hermeneutische und echt, ja? Also habe ich ein hermeneutisches Interesse am anderen oder habe ich ein echtes Interesse am anderen? Ja.
Aber das war ein sehr schöner Schlusspunkt zu dieser Episode.
Ja.
Ja, wir haben auch wieder ungefähr 20 Minuten jetzt.
Ich finde aber, da müssen wir noch mal weiter drüber sprechen, wie wir den anderen, ob wir den anderen und wie wir dem anderen begegnen, ne? Aus welchem Grundinteresse heraus. Das ist für mich noch nicht abgeschlossen. Auch, dass ich Freundschaft dafür entwickeln muss, das ist ja auch eine Frage, geht das immer? Ne? Kann ich dann mit denen nicht Dialog führen, die mir ganz unsympathisch sind? Aber das müssen wir heute nicht mehr klären.
Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal.